Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, natürlich auf Kontrafunk. Und mein Name ist Markus Fahlefeld. Wir steigen gleich ein ins Thema. Ich versuche Sie heute über die Adventszeit zu tragen, indem ich mich um neue Erkenntnisse zum Thema Abnehmen kümmere. Dafür spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob. Er gibt uns einen Überblick über den wissenschaftlichen Stand der Dinge. Im zweiten Teil starten wir mit dem Käsebrevier, das der Autor und Journalist Georg Etscheid für uns vorbereitet hat. Heute geht es um den Comté. Und Georg hat noch viele weitere Käse im Angebot, die er in loser Folge für uns beschreiben wird. Georg Etschert hat übrigens ein neues Buch auf dem Markt. Es ist erschienen in der Edition Ach Gut, also Achse des Guten, kostet 29 Euro und trägt den Titel Kochen für Unbeugsame. Das ist doch ein wunderbarer Ansatz. Sein Buch nehme ich mir in der nächsten Sendung vor, denn da soll es auch um Weihnachtsgeschenke gehen und das reich bebilderte und mit etlichen Rezepten gefüllte Buch von Georg passt dafür perfekt. Jetzt aber erstmal Strategien des Abnehmens mit Uwe Knob. In unserer losen Reihe Urbane Legenden wissenschaftlich dekonstruiert spreche ich heute wieder mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob. Er ist erfolgreicher Buchautor und schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitschriften, unter anderem den Fokus und auch Fit for Fun. Hallo Uwe.
Morgen, grüß dich Markus.
Ich habe die Zeitschrift Fit for Fun gerade ganz bewusst genannt, denn heute soll es um ein Thema gehen, das unsere modernen Gesellschaften erheblich umtreibt. Übergewicht und Strategien des Abnehmens. Du hast dazu ja auch ein Buch geschrieben, Erfolgreich abnehmen und schlank bleiben, nachhaltige Gewichtsreduktion wissenschaftlich belegt, über das wir schon gesprochen haben. Heute möchte ich anfangen mit einer neuen medizinischen Form des Abnehmens, die, als sie so vor 2-3 Jahren auf den Markt kam, als Sensation gefeiert wurde. Schnell, erfolgreich, ohne Nebenwirkungen. Es soll um die sogenannten Abnehmspritzen gehen, wie Semaglutid und Tirzepatid. Gibt es inzwischen Studien zu den Spritzen, die diese Abnehmensensation stützen?
Ja, es gibt ohne Ende Studien. Also das ist wirklich mal positiv zu bewerten. Sonst hat man ja relativ wenig gute Untersuchungen, wenn es um das Thema Ernährung, Gewicht, Gesundheit und so weiter geht. Aber da das natürlich Produkte der Pharmaindustrie sind, zugelassene Arzneimittel, RX, das heißt, die kann nur der Arzt verschreiben, brauchen die eine klare Zulassung und dementsprechend werden die enorm beforscht, weil da auch sehr viel Geldpotenzial dahinter steckt. Das heißt, es gibt jede Menge Studien, die die Wirksamkeit belegen. Es gibt aber auch jede Menge Studien, die zeigen, dass diese Wirkstoffe sehr breit wirken. Pleiotrop nennt man das. Das heißt, die haben auf viele Stoffwechselprozesse Auswirkungen. Das heißt, es kann sehr, sehr viele Nebenwirkungen geben, von denen man noch immer wieder liest. Und du hast die Tatsache, dass die Wirkstoffe nur so lange wirken, wie man sie spritzt und danach kommt der Jojo-Effekt. Und gleichzeitig gibt es Studien jetzt ganz neu, die haben gezeigt aus Dänemark, dass ungefähr nach einem Jahr 50% abbrechen, eben wegen der Nebenwirkungen oder aber auch wegen des Preises, weil die als Lifestyle-Medikamente gelten und jeder muss sie selbst bezahlen. Der Arzt kann sie dir oder muss sie dir zwar verordnen, aber die Krankenkasse zahlt sie nicht und es sind im Monat, je nach Wirkstoff, je nach Intensität, ein paar hundert Euro und dementsprechend kurz zusammengefasst, gute Wirkung, nur solange man sie nimmt, viele potenzielle Nebenwirkungen, hoher Preis muss man selbst zahlen und hohe Abbruchrate. Also ein Wundermittel sind sie nicht.
Wie funktionieren sie? Du musst sie jeden Tag spritzen und es gibt so Bilder, ich habe es ja noch nicht selbst gemacht, aber das heißt ins Bauchfett oder in die Fettpolster hineinspritzen oder ganz praktisch, wie wird die Spritze eingesetzt?
Also früher gab es Wirkstoffe wie Liraglutid zum Beispiel, die musste man täglich spritzen. Dann kam Semaglutid, das ist der Nachfolger, Tirzepatid, jetzt sind schon wieder neue in der Pipeline. Jetzt kommen auch übrigens bald Tabletten, die ähnlich wirken sollen mit den gleichen Wirkstoffen. Natürlich wunderbar in puncto Applikation und das Wunderwörtchen in der Medizin Adhärenz. Das heißt, dass die Patienten bei ihrer Therapie bleiben, ist natürlich wesentlich besser, wenn du eine Tablette hast als eine Spritze. Hm. Subkutan ist das Stichwort, wie du schon richtig sagst. Die werden praktisch ins Unterhautfettgewebe gespritzt und sie wirken über verschiedene Mechanismen, sowohl im Magen-Darm-Trakt als auch im Kopf. Das heißt, sie gaukeln dem Körper vor, er ist satter als er ist, er hat weniger Hunger und gleichzeitig führt das Ganze aber auch zu Nebenwirkungen wie Übelkeit und Verdauungsstörungen, was oftmals auch gerne als einer der potenziellen Gründe der wahren Wirkmechanismen genannt wird. Nämlich, dass die Leute, die das nutzen, halt wirklich keinen Hunger mehr haben, denn es ist oft übel und deshalb essen die einfach nicht mehr viel. Und dementsprechend es sind verschiedene Wirkweisen, die da mit einspielen, sowohl über die Psyche als auch über den Gastrointestinaltrakt, also den ganzen Verdauungsbereich. Und dementsprechend haben die eine sehr, sehr breite Wirksamkeit. Und was die Studien dann auch noch zeigen, dass dann natürlich durch die Gewichtsreduktion auch Begleitzustände reduziert werden können, aber das ist natürlich keine direkte Wirkung, wenn man zum Beispiel dann davon hört, oh, Frauen werden wieder schwanger, Rheuma, die Knochen fühlen sich wieder besser an und so weiter und so fort. Das sind alles, oder Leber, jetzt kommt auch übrigens die Fettleber mit ins Spiel, dass da auch eine Zulassung angestrebt wird. Das sind alles so Randeffekte, Sekundäreffekte, aber der Primäreffekt ist eben der, Psyche, weniger Hunger, Sättigungsgefühl vorgaukeln und im Magen genauso über verschiedene hormonelle Mechanismen dem Körper vorzugaukeln. Ich brauche nicht viel zu essen und das ist mit Nebenwirkungen verbunden.
Hm. Und die Nebenwirkungen sind, du hast es gerade schon geschildert, Übelkeit beispielsweise. Gibt es auch schwere gesundheitliche Schädigungen, über die man bereits weiß?
Nein, die gibt es nicht. Es wird alles Mögliche spekuliert. Es gab auch mal Studien, erhöhte Suizidrate und so weiter und so fort. Aber man muss bei diesen ganzen Aspekten immer aufpassen, denn wir haben hier wieder das Grundproblemchen, was es in der Ernährungswissenschaft sowieso gibt und diesen Forschungszweig zum Glaskugelniveau reduziert. Diese Nebenwirkungen sind oft nur korrelativ. Das heißt, du hast eine Korrelation. Eine Kohorte, also eine Studiengruppe, die diese Spritzen nimmt, zeigt dann irgendeinen Effekt. Aber du weißt nie genau, ist es jetzt wegen des Spritzens oder wegen irgendwelcher anderen Punkte oder was hat es damit zu tun? Wie zum Beispiel auch die Reduktion dieser Begleiterkrankungen. Und was schwere Nebenwirkungen angeht, dazu gibt es keine wirklich belastbaren Daten. Man muss auch dazu sagen, diese Wirkstoffe an sich, die sind ja schon seit Jahrzehnten erprobt. Denn Semaglutid zum Beispiel ist ja vorher ein reines Diabetespräparat gewesen. Das bedeutet, man hat praktisch Diabetikern dieses Präparat verschrieben. Die haben damit ihren Blutzucker gesenkt. Das ist sozusagen in dem Bereich die Hauptwirkung. Nachher, wenn du die Dosis erhöhst beim Abnehmen, gibt es andere Hauptwirkungen. Aber früher war es so oder immer noch so. Die Produkte haben ja zwei unterschiedliche Namen. Ich glaube, Ozempic ist bei Semaglutid das Diabetesmittel. Mhm, und Wegovy ist es mit der reinen Zulassung zur Gewichtsreduktion, wenn gewisse andere Faktoren stimmen. Das heißt, BMI ab 30 oder BMI 27 mit Begleiterkrankung, bla bla bla, muss dann immer der Arzt entscheiden. Und von daher sind die jahrzehntelang erprobt und es gibt enorm viele Daten zum Thema Diabetes, die Substanz grundsätzlich. Aber was natürlich keiner weiß, ist, wenn die rein zum Abnehmen genutzt werden bei Nicht-Diabetikern, wie sind da die Langzeiteffekte, wie sind die Langzeitfolgen, was wird das auch für die Psyche für Auswirkungen haben, weil du diese Spritzen lebenslang nutzen musst. Wenn du sie absetzt, wirst du wieder dicker.
Das ist, was mich am meisten interessiert daran. Ich denke, also so ist mein Menschenbild, ich habe jetzt Übergewicht, beispielsweise möchte mein Idealgewicht, wie auch immer man das definiert, haben, setze diese Spritzen ein, sagen wir mal ein halbes Jahr, habe dann meine Gewichtsreduktion und dann setze ich sie ab, weil es mir zu teuer wird, zu doof, vielleicht auch die Nebenwirkungen mir nicht gefallen. Warum ist der Jojo-Effekt so zwingend? Ich kann doch dann sagen, ich bin selbstdiszipliniert genug, nur noch die Hälfte zu essen. Ich habe mir eine Gewohnheit innerhalb von einem halben Jahr angewöhnt, eben weniger zu essen,
Essen hat ja sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Ich muss doch nicht unbedingt gleich wieder mein Gewicht verdoppeln dadurch.
Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn die Leute nutzen ja diese Spritzen, eben weil es so schön einfach ist. Weil man keine Lebensstilintervention großartig noch begleitend umsetzen muss, obwohl es immer kolportiert wird. Du musst deine Ernährung umstellen, du musst dich bewegen, du musst dies, du musst jenes, Psychohygiene, bla bla bla. Das wird ja immer mit erwähnt, dass die Spritzen alleine nicht eingesetzt werden sollen, sondern man soll dies und jenes noch dazu machen. Aber die Leute wollen ja das Einfache. Sie wollen ja einfach so weiterleben, wie sie leben, und gleichzeitig haue ich mir die Spritze rein, okay, ich esse vielleicht ein bisschen weniger und dann nehme ich einfach ab, auch weil diese Wirkung da ist, dass ich gar nicht so viel Hunger habe und vielleicht Übelkeit habe. Das heißt, das Szenario, was du gerade geschildert hast, wäre im Idealfalle eines, was nicht dazu beiträgt, dass man danach wieder schnell zunimmt. Denn wenn ich sage, ich setze die Spritzen jetzt ab, gleichzeitig esse ich nur noch, ich sag mal was, 1500 Kalorien täglich, Energie aus Getränken und Essen, und bewege mich mehr, um mein reduziertes Gewicht zu halten, dann wird das höchstwahrscheinlich auch eine Zeit lang klappen. Die Frage ist nur, wie lange hältst du das durch? Denn wenn du es ja kannst, dann bräuchtest du ja gar nicht die Spritzen, sondern du hättest direkt diesen Weg gehen können. Das heißt, das ist dieses Paradoxon, dass eben zum einen die Spritzen gut wirken. Man sagt, mach Ernährungsumstellung, mach Bewegung, mach Lifestyle-Intervention. Aber viele wollen das gerade nicht, sondern suchen den einfachen Weg. Spritze rein, Fett raus, wunderbar. Höre ich auf, schwupp kommt es wieder, wenn ich eben nicht gegensteuere. Und das ist der Punkt. Und dieses Gegensteuern muss ziemlich heftig sein, weil mit ein bisschen weniger wird nicht viel passieren, denn der Körper hat immer das Bestreben, das ist die sogenannte Setpoint-Theorie, auch nicht 100% bestätigt, aber menschlich und gesunder Menschenverstand absolut plausibel. Setpoint-Theorie heißt, der Körper will immer sein höchstes Gewicht wieder zurückhaben, weil er sich damit am wohlsten gefühlt hat, sagen wir mal, wenn er gesund ist. Das heißt, der wird schnell dazu kommen, sich seine Kilos zurückzuholen, und meistens ist es leider Fett und keine Muskeln. Das übrigens habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Sarkopenie heißt es. Das ist der Muskelschwund. Auch ein Riesenthema bei diesen Spritzen, dass du, wenn du die nimmst, nimmst du ja nicht nur Fett ab, sondern du nimmst doch Muskeln ab. Und die kommen beim Jojo-Effekt nicht zurück, sondern nur Fett. Das heißt, am Ende des Tages bist du nicht nur schwerer, sondern auch fetter.
Wobei natürlich diese Spritzen dann für mich wie so ein Bild auch für unsere Wohlstandsgesellschaften sind, nicht wahr? Also Wohlstand bedeutet ja eigentlich arbeitsloser Wohlstand, das heißt durch Faulheit trotzdem reich sein, sage ich jetzt mal.
Das ist ja das Erben.
Leben. Ja, Erben, die Börse, was auch immer. Also du sitzt zu Hause, machst nichts.
Keine Influencer, Kaffee. Alle wollen Influencer.
Genau. Und diese Spritzen sind eigentlich perfekt in diese Lifestyle, in diesen Lifestyle-Wohlstand zu integrieren.
Absolut. Schau dir an, Elon Musk, Robin Williams, alle, oder nicht alle, aber viele Prominente, auch viele deutsche Prominente, outen sich ja, und dementsprechend passt das. Es ist ein Lifestyle, der schnelle Wirkung mit wenig Aufwand verspricht. Dafür musst du halt Geld in die Hand nehmen, und man sieht den Effekt. Und das ist auch, weshalb viele Promis, ja, die schnell abnehmen, oder in Deutschland auch so Leute wie Oliver Pocher oder die Geisen, irgendeiner, der Mann oder die Frau, ich weiß gerade nicht, und einige andere auch, und international natürlich jede Menge, aber auch viele Storys, die sagen, oh, nimm das Zeug nicht mehr, ich kann damit nichts anfangen. Ja, und das ist zum Beispiel auch sowas. Und es gibt noch eine weitere schöne Nebenwirkung, fällt mir ein, je mehr wir reden, desto mehr kommt mir wieder in den Sinn, nämlich das Ozempic Face nennt man das, weil man so schnell abnimmt, ja, wird natürlich auch das Fettgewebe im Gesicht abgeschmolzen, aber die Haut, die bleibt ja, und dementsprechend haben die dann so ein bisschen hängende Gesichter. Das ist das Ozempic Face. Das kommt auch noch dazu, neben dem Muskelschwund von eben. Also eine ganze Latte an Nebenwirkungen, die man sich mit der vermeintlich ästhetisch gesunden, hippen Schlankheit erkauft im wahren Sinne.
Naja, aber dann gibt's den Schönheitschirurgen, der dann die hängende Haut angleichen kann. Also es ist ein unendliches Thema für die Industrie und für die gesamte Schönheitsbranche. Ja, okay, also das heißt, gegen Kalorienreduktion und intensive Bewegung spricht erstmal überhaupt nichts, wenn man abnehmen will und weiterhin. Also Kalorien zu reduzieren und sich mehr zu bewegen, das scheint dann immer noch der beste Weg zu sein, oder?
Ja, der beste Weg auf dem Papier, ob er für den Einzelnen passt, muss jeder selbst ausprobieren. Also es ist klar, die grundsätzliche Wirkung von einer Kalorienreduktion mit erhöhtem Output, die ist da rein physiologisch. Die Frage ist immer, wie stark ist das Ganze? Und es gibt ja da auch Zahlen von 500 Kalorien weniger pro Tag, Kilokalorien übrigens. Man spricht nie über Kalorien, sondern es sind immer Kilokalorien, 500 Kilokalorien. Das habe ich übrigens, mein Buch in der zweiten Auflage ist dieses Jahr erschienen im August. Yeah. Da habe ich einiges an Neuheiten aus den letzten 5 Jahren integriert. Unter anderem, wo auch die ominösen 500 Kilokalorien weniger herkommen. Das ist einfach Erfahrungsmedizin, da gibt es auch keine Studien und so weiter. Und viele andere Punkte sind da noch ergänzt. Unter anderem die Abnehmspritzen, die haben natürlich auch ein Kapitel bekommen, so ähnlich wie das Thema, was wir gerade eben besprochen haben. Um zurückzukommen, ja, so läuft's. Man muss erstmal schauen. Also der erste Schritt ist immer der, nicht sagen, so ich reduziere jetzt und laufe ein bisschen rum, sondern erstmal gucken, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Also eine ehrliche Selbstreflexion, eine Analyse des Status quo und die absolut ehrlich zu sich selbst. Denn die Gründe, warum jemand dick oder gar adipös, also fettleibig wird, die sind enorm vielfältig. Es kann sein, dass es dieser Klassiker ist, die Leute, die Männer, die Frauen werden ab 30 bis 60 kontinuierlich immer schwerer. Das ist einfach die Biologie der meisten der Menschen. Wenn du dir überlegst, wie schwer warst du mit 25, wie schwer bist du jetzt, wirst du sagen, oh ja, da ist was dran. Bei Frauen kommen noch die Wechseljahre hinzu und so weiter und so fort. Da kann man sagen, bei diesen Gesunden, die einfach physiologisch immer mehr zunehmen, die sagen, boah, mir gefällt es nicht mehr hier, mein Muffintop und so weiter, das muss bis hier weg. Da kann man sagen, okay, das ist ein Weg, den kannst du direkt einschlagen. Ansonsten können es aber die Gene sein. Also das Erbgut ist der Hauptpunkt Nummer 1, warum jemand ein Gewicht hat oder nicht. Dann kann es die Psyche sein. Das heißt, Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor. Dann Emotional Eating, also Essen ohne Hunger, aus Stress, Frust, Einsamkeit.
Belohnung.
Chips, Bier, genau, all das rums Emotional Eating. Dann Medikamente, dann Schilddrüsenerkrankungen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Reihe an Faktoren, die in dieser Matrix individuell zusammenspielen. Und die muss man erstmal analysieren. Und dann sich selbst ganz ehrlich fragen, was ist für mich davon relevant? Wo sehe ich mich? Ich nenne das immer in meinem Buch, habe ich so die SWOT-Analyse aus dem Marketing, gibt es das ja, also eine SWOT-Analyse. Da analysiert man die Stärken, die Schwächen, die Opportunities, also die Chancen und die Risiken. Und das muss man für sich selber auch machen. Also wo sind bei mir Schwächen, wo sind die Stärken, wo sind die Risiken und so weiter. Und da wird man sehen, okay, es gibt so eine Matrix an Faktoren, die spielen damit ein und an die muss ich rangehen. Das heißt, wenn ich vorher schon relativ wenig normal gegessen habe, aber dann wegen Stress richtig viel gefuttert habe und so weiter, da muss ich halt eher mal schauen, woher kommt eigentlich dieser Stress, der mich zum kompensatorischen Essen führt oder verführt und nicht sagen, okay, ich esse dann halt einfach nichts mehr, dann ist der Stress ja nicht weg. Also es ist immer eine Frage des Gesamtbilds individuell und dann muss man schauen, wie gehe ich an und die Reduktion des Inputs bei gleichzeitiger Erhöhung des Outputs ist auf jeden Fall die Universalstrategie, die man sich im Kopf behalten kann.
Ja. Ist ja so ein bisschen gesunder Menschenverstand, würde ich sagen.
Genau, richtig, genau richtig. Das ist ja das, was ich meine. Wenn du dich selber analysierst und das scheuklappenfrei, die Hosen runterlässt, da wirst du schon sehen, wo du Dinge tust, die du vielleicht besser nicht tun würdest. Ja? Allein das Thema Alkohol. Alkohol hat fast so viel Kalorien, 1 Gramm wie Fett. Und von daher, an solchen Dingern kann man dann mal ansetzen. Oder wenn du siehst, ich esse total viel Süßigkeiten oder was auch immer, dann sagt man, okay, ich reduziere hier einfach mal, weil ich weiß, das ist zu viel. Ich sehe es ja an mir selbst, ja? Und dann muss ich etwas tun. Das wäre so das Resümee. Der gesunde Menschenverstand ist immer der beste Berater und der absolut grundehrlich zu sich selbst, weil es bringt nie irgendetwas, wenn man sich selber verarscht.
Hast du schön gesagt. Sag mir mal, vor 5, 6 Jahren gab es ja einen absoluten Mega-Bestseller über den menschlichen Darm. Und dieser menschliche Darm ist ja noch gar nicht richtig erforscht, überhaupt die gesamte Verdauung und wie sie sich eben auf die Gehirnströme etc. auch auswirkt. Gibt es irgendwelche neuen Studien, Kalorienreduktion, Bewegung, wird dadurch auch die Darmflora verbessert? Also wird der Darm dadurch gesünder?
Lustiger Begriff, Darmflora. Habe ich mich früher schon immer gefragt, welche Blümchen wachsen denn da unten?
Sagt man das nicht so?
Ich meine, nee. Doch, okay. doch, natürlich. Du sagst, also dieser Begriff existiert noch immer, aber mittlerweile oder schon seit etlichen Jahren hat auch die Fachwelt und auch die Laienpresse erkannt, man müsste das mal ablösen, weil vom Flora ist da unten ja keine Spur, sondern das nennt man Mikrobiom. Ja. Also Mikrobiom ist so die Vielfalt aller Mikroorganismen.
Genau,
das sind Bakterien, Viren, Pilze, was weiß ich, vielleicht noch ein paar andere. Größtenteils sind es die Bakterien. Und im Magen, das beziehungsweise im Verdauungstrakt, das ist das gastrointestinale Mikrobiom und das sind schätzungsweise 100 Billionen verschiedene, also nicht Tierchen, aber Kleinstlebewesen.
Da ist Flora schöner.
Ja. Da sieht man schön die bunten Blümchen, die da wachsen. Ja. Also der ganze Darm hat eine Fläche von ungefähr einem Tennisplatz, musst du dir vorstellen, wenn man den ausbreitet. Und dementsprechend ist da ordentlich was los. Und dieses Mikrobiom ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Und natürlich wird da extrem viel geforscht und hineininterpretiert. Und der Wunsch über die, man nennt es mal gerne, die Modulation oder Regulation des Mikrobioms dann Effekte zu erhalten. Kurzum, die Wissenschaft ist nicht so weit. Du kannst nicht sagen, wir machen dies und jenes mit dem Mikrobiom, dann passiert das und das. Dafür gibt's einfach weder Wege noch das Wissen. Natürlich ändert sich etwas, das ist ganz klar. Wenn du jetzt vom Fleisch dominanten Esser zu einem Rohkostveganer wirst, dann ist klar, dass deine Bakterienvielfalt, die das ja da unten verarbeiten und gerade im Dickdarm auch noch weiter futtern und umsetzen, die werden sich ändern, weil es gibt natürlich auch in dieser Mikrobiomwelt Organismen, die mögen lieber das eine als das andere und umgekehrt genauso. Das heißt, deine Frage, ja, es ändert sich etwas, aber keiner weiß, was das letzten Endes bedeutet und dementsprechend ist auch die Ansage der Fachgesellschaften ganz klar, also diese Mikrobiomanalysen, ja, wo man Stuhlproben irgendwo hinschickt und du kriegst dann eine Analyse, welche Bakterien da sind, davon wird unisono abgeraten, das ist rausgeschmissenes Geld, braucht kein Mensch. Es ist im wahren Sinne, und jetzt tolles Wortspiel, eine Blackbox.
Schönes Wortspiel. Also, das ist ein interessantes Phänomen. Sind es vor allen Dingen Mediziner, die das ablehnen? Weil ich weiß, gerade so in der Alternativmedizin, also unter den Homöopathen etc., da gibt es sehr viele, die auf dieses Mikrobiom gehen, während die Schulmedizin das eher ablehnt. Ist das auch eher vielleicht ein Resultat aus einer bestimmten Art der Konkurrenz untereinander?
Ach, das ist jetzt hochspekulativ, warum die einen das so und die anderen das so sehen. Die einen sagen wahrscheinlich, ja, aus Erfahrung wissen wir, dass dies und jenes damit korreliert und dann probieren wir das mal. Also niemand wird dir auch sagen, wahrscheinlich auch kein Heilpraktiker, das ist wissenschaftlich bewiesen, sondern da geht es dann eher um das Thema Erfahrungsmedizin. Ich habe in meinem Leben so und so viel 1000 Patienten gehabt. Wenn ich den Stuhl analysieren lasse, ich mache ein Mikrobiombild und dann sehe ich etwas und daran kann ich als Therapeut etwas ableiten. Ja, erfahrungsmedizinisch hat das mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Relevanz, der weiß, wie er mit seinen Patienten umzugehen hat. Aber es gibt de facto keine wissenschaftlichen Belege dafür. Es gibt ein, zwei Erkrankungen, wo man weiß, okay, wenn man das austauscht, es gibt ja auch diese Stuhltransfers, hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Das heißt, der Stuhl des einen, gesunden, wird gereinigt, aufbereitet und dann bekommt man den in Kapseln, was nicht so besonders lecker klingt alles, wieder einverleibt oder auch hinten rein und dementsprechend auch die Applikation ist jetzt nicht so sonderlich adhärenzfördernd, dass die Leute denken, das will ich machen, solche Kapseln brauche ich. Das heißt, zum einen, wir haben relativ wenig Wissen und zum anderen wird da auch nie eine wirkliche Therapie raus resultieren und dementsprechend sagt die klassische Wissenschaft, es gibt keine Daten. Und Ärzte, die diese Daten korrekt interpretieren, wie auch die Fachgesellschaften, zum Beispiel die DGVS, also Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselstörungen, wo die Gastroenterologen, die Magen-Darm-Fachärzte auch untersubsumiert sind, die sagen ganz klar, Mikrobiom-Stuhlanalysen auf die Bakterienvielfalt, die kannst du dir sparen, weil daraus können wir nichts ableiten. Du hast dann zwar ein Bild, aber du kannst damit nichts anfangen, weil du nicht sagen kannst, oh, jetzt weiß ich dies, also mache ich jenes. Nein, das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend sollte man sich von sowas fernhalten, wenn ein Arzt oder Heilpraktiker jemanden das empfiehlt, man muss es wahrscheinlich auch selbst bezahlen, dann sollte man wirklich fragen, ja, lieber Herr Doktor, lieber Herr Therapeut, was bitteschön erwartest du dir davon? Was soll das Ganze bringen? Was können wir daraus ablesen? Und vor allen Dingen, was machen wir dann? Ja, das heißt, diese Fragen sollte man aktiv angehen. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt in der Wissenschaft keinen Beleg, was man mit diesen Daten, die man da erhebt, die ja praktisch nur aus dem unteren Teil auch stammen, weil oben, ja, ein bisschen höher, kommt man ja gar nicht ran. Weißt du ja überhaupt nicht, was da los ist. Das weiß man alles nicht. Also für den Otto-Normalverbraucher Finger weg von diesem Bereich, das bringt nichts.
Während du gerade gesprochen hast, dachte ich, jetzt verstehe ich, warum die Spritze so attraktiv ist. Weil sich mit der Darmflora, überhaupt mit dem Darm zu beschäftigen, ist ja dann doch auch irgendwie so ein Tabu. Es hat sehr viel mit Ausscheidungen und Fäkalien zu tun und so. Also da merkt man schon, die Spritze ist für unsere modernen Gesellschaften reiner, sauberer, ästhetischer. Merkwürdiges Phänomen. Ist mir nur gerade so eingefallen, Uwe, während wir gesprochen haben. Jetzt gab es eine Studie zu Intervallfasten. Wir sind ja immer noch in dem Thema abnehmen, schlank werden, schlank bleiben, was auch immer. Intervallfasten galt ja lange so als gute Strategie. Und es gab eine Studie, dass Intervallfaster einen früheren Herztod sterben. Ich verkürze das jetzt mal sehr stark in meine Laiensprache. Was hältst du von dieser Studie? Gab es dazu irgendwelche anderen Gegenstudien oder was glaubst du ist die richtige?
Das können wir ganz schnell abkürzen. Intervallfasten ist genauso gut oder schlecht wie jede andere besondere Form von Abnehmstrategien. Und all diese Studien zeigen nicht mehr als ganz schwache Korrelationen, auf die man kausal nichts geben kann. Das heißt, warum diese Menschen ein wenig früher gestorben sind als andere, weiß niemand. Ob es mit dem Intervallfasten zusammenhängt, weiß auch niemand. Und gleichzeitig ist es so, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, bei diesen Studien wird oft nur ein Teil der Mortalität dann kommuniziert, aber die Gesamtmortalität, die ist oft bei den unterschiedlichen Studiengruppen, bei den Kohorten gleich. Das bedeutet, die Gesamtmortalität als härtester Studienendpunkt, der ist der beste, den es gibt. Also jede Studie, die die Gesamtmortalität mit adressiert und mitteilt, ist schon mal ja, eine, die man sich genauer angucken sollte. Und oft ist es so, die beiden Gruppen haben eine gleiche Gesamtmortalität. Also es gibt keinen Unterschied. Ich sag mal, alle wären 80 Jahre alt. Aber die Intervallfastergruppe stirbt halt öfter am Herzinfarkt als diejenigen, die kein Intervallfasten machen. Dafür haben die halt andere Todesgründe, wo sie weniger oft sterben. Und das kam bei dieser Studie auch noch hinzu. Das heißt, es ist wieder so eine Meinungsmache, die sofort suggeriert, oh, Intervallfasten, vielleicht sterbe ich dann früher am Herzinfarkt. Ja, wer weiß, vielleicht ist es so, vielleicht doch nicht. Aber all diese Studien sind alles nur ganz vage Hinweise auf Basis ganz schwacher Korrelationen, die maximal eine Hypothese erlauben, die niemals überprüft wird. Also das Lesen von solchen Papern und Medienberichten kann man sich in der Regel sparen, lieber Kontrafunk hören.
Das ist ja das Schöne, Uwe, das ist ja auch deine Aufgabe, das müssen ja wir nicht machen.
Genau, deshalb sprechen wir ab und zu, da gebe ich ein paar Tipps, wie man das schnell auseinanderklamüsert und dementsprechend hat es gut gepasst, ja.
Dann schließe ich mit einer Frage ab oder mit einem Thema, wir hatten das schon mal angesprochen, zumindest so als Nebenstrang, und zwar Adipositas. Es wurde ja letztes Jahr von den verschiedenen Krankenkassen gesagt, ja, und die Adipositas unter Kindern ist ungeheuer angestiegen und ganz schrecklich und wir müssen was machen. Da sagtest du, naja, also so extrem sind die Zahlen auch nicht, wenn man bedenkt, dass die ganze Corona-Lockdown-Maßnahmen-Politik natürlich dazu geführt hat, dass die Kinder sich weniger bewegt haben, dann findest du die Ergebnisse jetzt nicht sehr extrem auffällig. Jetzt kam eine Studie, die sagte, Adipositas unter Kindern, die Kinder aus ärmeren Familien betroffen sind. Da hatten wir schon kurz angerissen, dass das soziale Verhältnis der Adipositas viel mehr unter Beleuchtung stehen sollte, wenn die Krankenkassen sich äußern. Was hat die neue Studie dazu an Ergebnissen gebracht?
Das kommt immer wieder. Jede Studie, die das Thema Adipositas-Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen untersucht, kommt immer wieder zu dem gleichen Schluss, sowohl national als auch international. Das heißt, es ist in keiner Weise neu. Das betone ich auch immer bei meinen Artikeln, wenn ich darüber schreibe. Es gibt ganz klare Korrelationen und die sind die folgenden. Eine niedrige Bildung, ein niedriges Gehalt und Migrationshintergrund. Wenn diese drei Faktoren eintreffen, ist die Adipositas-Quote bei diesen Familien deutlich höher, teilweise das 3- bis 4-fache, als mit den entsprechenden Familien am anderen Ende des Spektrums. Warum das so ist, weiß keiner. Aber es wird auch nicht in der Öffentlichkeit so klar kommuniziert, weil es natürlich kein schönes Thema ist, wenn man so denkt, ja, Diskriminierung und so weiter. Ja, da stellt sich ja kein Politiker hin und sagt, ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, die armen, schlecht gebildeten Ausländerkinder sind zu dick und die müssen wir ganz gezielt angehen. Das macht ja niemand. Das heißt, es wird immer so getan, als wäre das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ab und zu kommen mal Studien, ab und zu kommen auch mal tatsächlich Aussagen von Krankenkassen, von öffentlichen Institutionen. Uni Ulm zum Beispiel hat im letzten Jahr auch eine schöne Studie dazu rausgebracht, wo das nochmal ganz klar genannt wird, dass du teilweise Adipositas-Quoten hast, bei denen mit hoher Bildung viel Geld, kein Migrationshintergrund, da liegen die bei 1,5 bis 2. Und wenn keine Bildung, schlechte Bildung, ganz wenig Geld, Migrationshintergrund, da bist du bei 8 bis 9%. Ja. Und das ist international betrachtet im Übrigen auch noch relativ wenig. Die Zahlen gehen gerade in den südeuropäischen Ländern wie Italien und Griechenland, insbesondere die Inseln, Kreta, Sizilien, da gehen die über 20% hoch. Also diese Korrelationen sind da, sie sind bekannt. Die Politik macht aber nichts. Ich habe vor einem Jahr oder anderthalb Jahren die Minister der letzten Regierung angefragt, geht ihr gezielt für diese Zielgruppen mit Maßnahmen raus in den Markt? Nein, keiner macht was. Und in diesem Jahr ist es höchstwahrscheinlich genauso. Also von daher, es ist bekannt, aber keiner weiß, warum das dazu führt. Und auch niemand will das Thema wirklich kausal und gezielt angehen. Von daher schade für diese besonders betroffene Gruppe.
Es führt mich zu zwei Gedanken, Uwe. Ich möchte dir die kurz schildern. Der eine Gedanke ist, Adipositas, also Fettleibigkeit, auch bei Erwachsenen hat einen schlechten Ruf. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass man jemandem, der dick ist, unterstellt, er wäre minder
diszipliniert.
Ja, minder diszipliniert, sehr gut. Und vor allem auch minder gebildet. Weil eben Adipositas unter Familien, die eher einen geringeren Bildungsgrad haben, am stärksten ausgeprägt ist. Also wird im Erwachsenenleben ein Dicker eher als undiszipliniert und ungebildet angesehen. Das ist das eine. Das andere, und das finde ich fast das spannendere Phänomen, ist dieser Widerspruch in unserer Wohlstandsgesellschaft, die ja von sich behauptet, gebildete, aufgeklärte, mündige Bürger zu brauchen, zu wollen und gleichzeitig die Produkte des Wohlstands eigentlich eher von Ungebildeten konsumiert werden. Also das ist so ein bisschen die Dialektik im Kapitalismus.
Ich glaube nicht, dass Bildung der Schlüssel ist, aber das ist rein spekulativ und nur meine Meinung. Man darf die Biologie nie außer Acht lassen, man darf vor allen Dingen nie monokausal denken. Das ist das Allerwichtigste. Unser Körper, unser Stoffwechsel ist nicht monokausal. A macht B, außer bei ganz wenigen Dingen, das ist klar. Aber bei solchen komplexen und langfristigen Vorgängen wie der Gewichtsentwicklung kann man nicht monokausal denken. Das Ganze muss größer gedacht werden und vor allen Dingen individuell. Die Bildung kann ein Schlüssel sein. Vielleicht ist es aber auch nur eine Korrelation, also ein Marker für etwas anderes, was man noch gar nicht entdeckt hat, weil man es nicht entdecken will. Also kurzum, auch hier viel Wissen, viel Hypothesen, aber keine klaren Aussagen und vor allen Dingen auch keine klaren Empfehlungen für konkrete, zielführende, erfolgreiche Maßnahmen.
Uwe, es ist immer so frustrierend, mit dir zu sprechen.
Die Wahrheit ist manchmal hart, aber sie ist.
Genau. Ja, da sind wir wieder angekommen. Wie hast du es gesagt? Nicht monokausal, sondern multikausal. Und das gilt natürlich auch für den einzelnen Menschen. Also es ist ja nicht nur für die gesellschaftliche, sondern eben auch für die individuelle Entwicklung. Es wird nicht leichter dadurch. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ebenso. Gerne auf bald und lasst es dir schmecken. Bis dann. Ciao.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich vor etwa 15 Jahren zum ersten Mal ins Jura kam, dem kleinen, feinen Weinanbaugebiet im Osten Frankreichs, fühlte ich mich in eine andere Zeit versetzt. Keine riesigen Monokulturen wie in Burgund auf der gegenüberliegenden Seite des weiten Saontales bedecken hier die sanfthügeligen Abhänge des Juragebirges, das sich mit der Crête de la Neige an der französisch-schweizerischen Grenze zu immerhin 1700 Metern aufschwingt. Hier liegen die Weingärten oft wie kleine Inseln inmitten einer anmutigen Landschaft mit Feldern, Wäldchen, markanten Felsen und glasklaren Flüsschen, durchsprenkelt von pittoresken Weindörfern wie Arbois, der Geburtsstadt Louis Pasteurs, oder Poligny, das auch als Hauptstadt des Comté-Käses von sich reden machen möchte. Leider drehen sich ausgerechnet über dem reizvollen Talkessel von Poligny seit ein paar Jahren die einzigen Windräder der ansonsten noch recht ursprünglichen Gegend, ein Zeichen dafür, dass auch die Franzosen vor dem Rotoren-Irrsinn nicht gefeit sind. Etwas weiter südlich findet sich das entzückende Dorf Château Chalon, wo der berühmte Vinjon seine Heimat hat, das önologische Aushängeschild des Jura, unperfekter Begleiter zu einem gereiften Comté. So vielfältig wie diese Landschaft, dachte ich damals, müssen einmal alle Weinregionen Europas ausgesehen haben, bevor Flurbereinigung und Mechanisierung über sie hinweggegangen sind. Im Hinterland der Rebenhügel beginnen die weitläufigen Weiden, auf denen die braun-weiß gescheckten Montbéliard-Kühe grasen, die zweithäufigste französische Milchviehrasse. Sie liefern zusammen mit Rindern der Rasse Simmental-Française die würzige Milch für den Comté und die anderen Käsespezialitäten des Jura, wie den halbfesten Schnittkäse Morbier, erkennbar an seiner waagrecht in der Mitte des Leibes liegenden Ascheschicht. Nicht zu vergessen der neben dem Comté in den letzten Jahren auch hierzulande immer beliebtere Weichkäse Mondor, den man in seiner Spanholzschachtel im Ofen schmelzen lassen und wie ein Fondue genießen kann. Eingebettet zwischen Weiden und dunklen Fichtenforsten liegt die kleine Stadt Champagnole. Ein unscheinbarer, wenn auch recht lebendiger Ort, jedoch kein wirkliches Touristenziel. Hier findet sich der angesehenste Käseaffineur der Gegend, die Maison Janin. Ein Affineur ist ein Spezialist für das Reifen von Käse. Er kauft Käse von den Produzenten und lässt sie in eigenen Kellern reifen, bis sie den perfekten Zeitpunkt zum Verzehr und zur Auslieferung an die Kunden erreicht haben. Man kann die von Janin affinierten Käse natürlich in seiner bestens sortierten Crémerie kaufen. Die Auswahl an Käse aus ganz Frankreich und anderen Käsenationen wie Italien oder der Schweiz stellt hier alles in den Schatten, was man selbst in deutschen Großstädten erwarten kann. Hier zeigt sich wieder einmal, dass Frankreich in Sachen Genuss immer noch die Nase vorn hat. In welchem, pardon, Provinzkaff in Deutschland würde man ein solches Käsemecker finden? Inhaber Marc Janin kann sich mit dem in Frankreich hoch angesehenen Titel eines Meilleur Ouvrier de France schmücken. Übersetzt ist das so etwas wie ein handwerklicher Bestarbeiter. Ein MOF, so die gängige Abkürzung, darf seine Arbeitskleidung mit einem Kragen in den Farben der französischen Nationalflagge schmücken. Janins Ur-Urgroßvater war noch selbst Fromager und stellte, was sonst, Comté her. Marc Janin bietet neben allen anderen Jura-Käsen Comtés in verschiedenen Reifegraden an mit 8, 16, 24 und 36 Monaten Reifezeit sowie einen Comté Orage, der mehr als 4 Jahre auf dem Buckel hat. Comté gehört zur Bergkäsefamilie der Greyerzer, benannt nach der Gemeinde Greyerz im westschweizerischen Kanton Freiburg. Genau genommen heißt der Comté denn auch Gruyère de Comté. Bei der Franche-Comté handelt es sich um die historische Freigrafschaft Burgund mit der prachtvollen Festungsstadt Besançon als Hauptstadt. In den französischen Alpen zwischen Annecy und dem Mont Blanc, dem höchsten Berg Europas, gibt es noch einen weiteren Greyerzer, den Gruyère de Beaufort. Allesamt sind das traditionell hergestellte Bergkäsesorten mit erbsengroßen Löchern und einer rot geschmierten Oberfläche. Comté ist ein Rohmilchkäse, dessen Leiber einem Mühlstein ähneln. Infolge seines hohen Fettgehaltes ist er sehr geschmeidig und eignet sich hervorragend zum Schmelzen und Backen. Hergestellt wird er in der Regel von bäuerlichen Genossenschaften, sogenannten Fruitières, die ihn dann bei spezialisierten Betrieben in riesigen Kellern reifen lassen. Einer dieser Reifekeller befindet sich in einer ehemaligen Militärfestung auf 1100 Metern Höhe im Jura-Massiv zwischen dem Lac de Saint-Point und dem Ferienort Metavive, die von 1879 bis 1882 zum Schutz der Ostgrenze errichtet wurde. In der unterirdischen Kathedrale wurden schon mehr als 1 Million Comté-Laibe vollendet. Weil Comté so beliebt ist, wird immer mehr davon hergestellt. Die Produktion stieg von 30.000 Tonnen im Jahr 1991 auf 72.000 Tonnen im Jahr 2024, von denen mittlerweile 10% exportiert werden. Gewiss ein schöner Erfolg für die Käseproduzenten und ihre Marketingorganisationen. Doch dafür braucht man sehr viel Milch. Für einen Laib à 45 Kilogramm werden 530 Liter benötigt, was der Tagesproduktion von 30 Kühen entspricht. Klimawandel bringt Frankreichs Käsehersteller in die Bredouille. So titelten in diesem Sommer viele Medien in Deutschland und beriefen sich dabei auf einen Artikel in der französischen Zeitung Les Echos. Frankreichs Käsereien, so las man, kämpft mit Trockenheit und Futtermangel. In den Mittelgebirgen, wo viele traditionelle Käsearten hergestellt wurden, wachse das Gras für Milchkühe wegen zunehmender Dürre und Hitze nicht mehr so üppig wie früher. Der Futtermix der Kühe, die Milch für den Käse liefern, könne jedoch nicht so einfach verändert werden. Mit der Klima drohe die Käsekrise. Angstmeldungen solcher Art, die das Klimakrisennarrativ stützen sollen, sind mittlerweile alltäglich und ich versuche sie jedes Mal zu hinterfragen. Angst erregt Aufmerksamkeit, bringt Klicks für die großen Webportale. Das ist eine Sache. Eine andere ist, dass Bauern und ihre Verbände unablässig das Klagelied singen, nicht zuletzt, um den Staat dazu zu bewegen, immer neue Fördermittel zu bewilligen. Klima ist in allem drin, Klima zieht immer, ein nie versiegendes Füllhorn staatlicher Wohltaten. Womöglich gibt es aber eine andere, viel näher liegende Erklärung für regionale Futtermittelknappheiten. Denn französischer Käse ist extrem gefragt, auch im Ausland. Jährlich werden knapp 250.000 Tonnen herkunftsgeschützter Käse mit einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro erzeugt. In den vergangenen Jahren ist die Produktion vielerorts ausgeweitet worden. Comté beispielsweise war vor gar nicht so langer Zeit hierzulande noch kaum bekannt. Heute zählt er mit seinem nussigen, leicht süßen Aroma nicht nur in Frankreich selbst, sondern auch in Deutschland zu den beliebtesten Käsesorten. Sicher, die Bergwiesen des Jura sind groß, aber nicht unerschöpflich. Und irgendwann stößt die Heuproduktion an ihre Grenzen. Wenn dann in manchen Jahren vielleicht auch einmal gehäuft wegen Hitze und Trockenheit das Gras weniger üppig wächst, kann es Probleme geben. Aber ist hier jetzt der Klimawandel schuld oder der nimmersatte Homo economicus? Dass Ökos uns den Appetit verderben wollen, ist nichts Neues. Jüngst sahen sich die Comté-Käsereien mit dem Vorwurf konfrontiert, sie verschmutzten Flüsse und Böden in der Region Franche-Comté. Die für die Comté-Milch verantwortlichen Montbéliard-Kühe hinterließen große Mengen an Exkrementen, die die Böden mit Stickstoff und Phosphor belasteten und die Wasserläufe in der Region kontaminierten. Die Veganer-Fraktion würde ja gerne aus Gründen von Klimaschutz und Tierwohl die Nutztierhaltung überhaupt verbieten. Eine absurde Vorstellung, aber leider wurde vieles, was bislang absurd erschien, längst in die Tat umgesetzt. Da wird jeder Gang ins Käsegeschäft zum Widerstandsakt, wie der zum Weinhändler oder Winzer, denn Alkohol steht längst auch auf der Verbotsliste. Käse und Wein. Nicht nur im Jura sind diese beiden Genüsse untrennbar miteinander verbunden. Früher war es fast unmöglich, auf Weinkarten in Deutschland eine Kreszenz aus dem Jura aufzutreiben, einen Sauvignon, Chardonnay, Trousseau, Pulsar oder den königlichen Vergeon. Das hat sich, wie auch beim Comté, mittlerweile geändert. Beinahe müsste man sagen, leider. Denn heute sind Jura-Weine geradezu in aller Munde, was vor allem daran liegen mag, dass der ökologische bzw. biodynamische Weinbau hier schon länger eine bedeutende Rolle gespielt hat. Rund 30% der nur 2000 Hektar großen Anbaufläche werden bereits nach Biorichtlinien bewirtschaftet. Dagegen ist zwar im Prinzip nichts zu sagen, wenn nicht auch die Mode der Naturweine im Jura mehr und mehr Fuß fassen würde. Erst jüngst versuchte ich mich mal wieder wagemutig an einem minimalinvasiv ausgebauten, auf der Maische vergorenen, ungeschwefelten und unfiltrierten Chardonnay von der Domaine de la Pinte, einem absolut seriösen Allround-Erzeuger nahe Arbois. Vielleicht mögen vom Gedanken der Weltrettung vor dem Klimakollaps durchdrungene Münchner Ökos an diesem überständigen, von Schlieren durchzogenen Gebräu gefallen finden. Ich halte solche Weine für untrinkbar. Auch Rotweine der autochthonen Sorten Trousseau und Pulsar werden im Jura zum Teil nach den Grundsätzen der Naturweinerzeugung ausgebaut, wobei der Unterschied zu den bizarren Weißen hier nicht so groß ist, weil Rotweine ohnehin auf der Maische vergoren werden. Was die von der Farbe eher blassen Roten des Jura angeht, wird hier der Unterschied zu den Burgundern besonders augenfällig, selbst wenn man die heimischen Sorten zwecks besserer Tanninstruktur oft mit Pinot Noir verschneidet. Besser also, man hält sich an die Weißen. Ein ordentlich bereiteter Chardonnay aus dem Jura kann viel Spaß machen und kostet immer noch deutlich weniger als von der anderen Seite der Saône. Der König der Reben im Jura ist für mich jedoch der Sauvignon. Aus ihm wird nicht nur der Vin Jaune bereitet, eine Art ungespritteter, also nicht mit reinem Alkohol versetzter, weiniger Sherry, sondern auch Tischweine feinster Qualität. Ein Vin Jaune reift in kleinen Holzfässern unter einer schützenden Hefeschicht mindestens 6 Jahre und 3 Monate, wobei die langsam verdampfende Flüssigkeit nicht aufgefüllt wird. Durch den vom Hefeflor regulierten Kontakt mit dem Luftsauerstoff schmeckt ein Vin Jaune deutlich oxidativ, zugleich konzentriert und komplex. Je mehr Jahre er in seiner kleinen, den hohen Preis kaschierenden Clavelin-Flasche reift, umso besser. Der Ökowinzer Jean Bourdi aus Alais verkauft auch Jahrzehnte alte Flaschen zu markanten Preisen, versteht sich. Ein Vin Jaune eignet sich vor allem als Digestiv und idealer Käsebegleiter. Außerdem verfeinert man mit ihm köstliche Sahnesoßen, die zu Fisch gereicht werden oder zu dem fantastischen Geflügel aus der nahen Bresse. Lässt man einen Sauvignon nur relativ kurz unter der Hefe, sous voile, reifen, wird daraus ein ansprechender Tischwein, ebenfalls mit einer etwas exotischen, oxidativen Note. Reduktiv, also mit wenig Luftkontakt im Stahltank ausgebaut, heute spricht man vom Stil non-typé, zeigt ein Sauvignon seine fruchtigen und leicht salzigen Noten bei einem feinen Säurespiel. Eine auf der Edelfäule basierende Süßweintradition wie in Sauternes oder im Elsass gibt es im Jura nicht, obwohl auch hier im Herbst oft dichte Nebelschwaden übers Land wabern. Dafür gibt es einen Vin de Pays, bei dem die Trauben vor dem Abpressen auf Strohmatten getrocknet werden, wie bei einem italienischen Ricciotto. Der Magvin du Jura wiederum ist ein Likörwein, für den, ähnlich wie bei einem Pinot de Charente, Traubenmost mit Trester-Schnaps verschnitten wird. Diese süßen Spirituosen lassen sich wunderbar zu einem Bleu de Gex trinken, einem Blauschimmelkäse aus dem Jura mit eher mildem Aroma. Er wird anders als ein Rasser Roquefort nicht aus Schaf, sondern Kuhmilch bereitet. Die Laibe des Bleu de Gex reifen mindestens 3 Wochen auf Fichtenbrettern im Keller mit einer Luftfeuchtigkeit von 80%. Während der Reifung wird mit einer Spritze Luft in den Teig eingeführt, damit sich der Schimmel im Inneren des Käseleibs ausbreiten kann. Nicht nur im Jura ist es Mode geworden, zu einer Käseplatte einen Dip zu reichen. Ich bin kein großer Freund davon, weil der reine Käsegeschmack von den meist zu süßen oder überwürzten Soßen und Chutneys überlagert wird. Eine Ausnahme mache ich bei einem Confit de Vin Jaune, das ich bei Jeannin entdeckt habe, ein relativ dünnflüssiges Gelee auf Basis des berühmten Weines, dem Gold des Jura, wie er respektvoll genannt wird. Und dazu natürlich noch ein Gläschen Vin Jaune, kredenzt in einem weit offenen Glas bei Zimmertemperatur, wie sie früher einmal üblich war, also zwischen 15 und 17 Grad. Als kleine Beilage nicht zu vergessen, ein paar getrocknete Walnüsse, wie sie im Jura überall zu finden sind. Aus ihnen presst man hier auch ein hocharomatisches Speiseöl. Aber das ist wieder ein ganz anderes Kapitel.
Mit dem Comté schließen wir das Jahr 2025 sozusagen herzhaft ab und schaffen die Brücke ins nächste Jahr, in dem Georg Etscheid sein Käsebrevier dann fortsetzen wird. Wir steigen jetzt nämlich ein in die Adventszeit und auch wenn es nach der evangelisch-lutherischen Pfarrerin Margot Käßmann kein Recht auf das Weihnachtsfest geben solle, das hat sie wirklich während des Corona-Regimes gesagt, um all die Maßnahmen durchzuwinken, die sich ein totalitär auftretender Staat ausgedacht hatte. Also, auch wenn Frau Käßmann den Menschen das Recht auf ein Weihnachtsfest abspricht, so dürfte, wenn schon keiner mehr diese vermaledeite evangelische Kirche überhaupt noch kennt, die Musik eines Johann Sebastian Bach, die deutsche Klassik und der deutsche Idealismus durchaus weiterleben. Und genauso auch die Grimmschen Märchen, die deutschen Weihnachtslieder und der Tannenbaum. Sie sind protestantische Emanationen, als der Protestantismus noch geistdurchseelt war. Dass wir mit der Umbenennung der Weihnachtsmärkte in Lichtermärkte nun ein altes Vorhaben der Nationalsozialisten exekutieren, dürfte die protestantische Kirche dabei nur am Rande scheren. Die Verbannung alles Christlichen aus dem Alltag war ja immer schon das Signum aller politischen Ideologien. So erging es auch dem Adventskranz, der ja ebenfalls als eine der schönsten deutschen Weihnachtstraditionen gilt. Erst übrigens neueren Datums, erst Ende des 19. Jahrhunderts wirklich eingeführt, natürlich in den protestantischen Kirchen, bevor er auch 1925 das erste Mal in einer katholischen Kirche aufgehängt wurde. Und natürlich sollte ab 1933 auch der Adventskranz in Sonnenwendkranz oder Lichterkranz, heute würde man sagen, umgeframed werden. Aber das war glücklicherweise nur von kurzer Dauer. Warum ich das alles sage? Weil die Adventszeit eine besondere Zeit ist, sowohl den wunderschönen Traditionen nach, wie eben auch des christlichen Menschenbildes nach. Und sie soll sich natürlich auch bei Leib und Speise niederschlagen. So werde ich in der nächsten Sendung genau das behandeln, was wir alle mit Advent und schließlich Weihnachten verbinden. Der Duft nach Plätzchen und allerlei anderem Naschwerk. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Bis dahin, tschüss. Ihr Markus Fahlefeld.